Herzliche Grüße von hier aus der JVA Freiburg an alle Zuhörerinnen und Zuhörer der Sendung Ausbruch. Wie schön, dass ich auch im Februar auf diesem Weg etwas zur Sendung beisteuern darf. Vorab der Hinweis, dass die für Januar angekündigte Verhandlung wegen der teuren Telefonkosten im Knast nicht stattfand. Seit 2014 ist beim Karlsruher Landgericht ein Verfahren anhängig, in welchem ich Schadensersatz vom Land Baden-Württemberg für die hohen Telefonkosten erstreiten möchte. Erst hieß es, im Dezember werde nun endlich verhandelt, aber eine Richterin erkrankte, weshalb der Termin auf Januar verschoben wurde. Dann erreichte mich Post von meinem Anwalt Dr. Eschenburg. Weil für Januar der Rechtsanwalt des Landes Baden-Württembergs verhindert ist, wurde nun für Ende März neu terminiert. Heute möchte ich einen Einblick in die Situation in der Knastzelle geben. Räumlich, aber auch seelisch. Das heißt, wie sieht die Zelle aus und was geht im Inneren eines gefangenen Menschen in der Sicherungsverwahrung vor? Die Zellen sind rasch beschrieben. Im Freiburger Strafvollzug und der Untersuchungshaft, circa 8 Quadratmeter klein, das Fenstergitter hoch droben in circa 2 Meter Höhe. Wer rausgucken will, der muss auf den Stuhl stehen, um über die Fensterkante linsen zu können. An der Decke eine Neonröhre. Das Klo steht in vielen Zellen offen neben der Türe. Nur ein Schamvorhang und eine fragile Holzkonstruktion simulieren so etwas wie Privatsphäre. Einige wenige Zellen verfügen über ein baulich besser abgetrenntes Klo mit Lüftung. Dazu ein Waschbecken mit fließend kaltem Wasser. Ein Metallbett mit einem Brett aus Sperrholz. Darauf liegt der Schaumstoff der Matratze. Ein an der Wand festgeschraubter Schrank, ein kleiner Tisch und ein Regal. Alles also recht karg. Wer ein Fernsehgerät möchte, muss es mieten und wird so rund 15 Euro jeden Monat los. 10 Euro für das Gerät und 5 Euro für den Kabelanschluss. Selbstverständlich ohne Pay-TV. Im Bereich der Sicherungsverwahrung sind die Hafträume rund 14 Quadratmeter groß. Das Klo ist baulich durch einen gemauerten Erker getrennt. Im sogenannten Nassbereich finden sich WC-Schüssel und Waschbecken, sogar mit warmem Wasser. Die Fenster sind größer als in der Strafhaft und vor allem ist die Fensterkante auf normaler Höhe. Das Bett ist aus Holz, darunter ein Schubkasten. Es gibt einen Kleiderschrank, ein Sideboard und ein Regal. Die Süddeutsche Zeitung beschrieb 2013 in einem Artikel diese Ausstattung als angeblich hotelähnlich. Naja, ich weiß ja nicht, in welchen Hotels der Journalist der Süddeutschen so zu pflegen wohnt. Das hört sich nun vielleicht nach Kleinigkeiten an, aber wenn Menschen über Monate, Jahre und manchmal auch Jahrzehnte in so einem Raum leben müssen, werden selbst so Sachen wie Fenstergröße oder Wassertemperatur wesentlich, werden zu typischen Häftlingsgedanken. Wann ich anfing, solche Häftlingsgedanken zu haben, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht, als ich feststellte, wie übersichtlich meine Welt tatsächlich ist. 9 kleine Schritte von der Außenwand meiner Gefängniszelle bis zur Zellentür und genau 78 ebenso kleine Schritte von einem Ende des Flures zum anderen Ende, von einer Gittertüre mit Panzerglas zur anderen. Manchmal über Stunden spaziere ich in der Zelle. 9 Schritte in die eine und 9 Schritte zurück. Andere Insassen wandern lieber die 78 Schritte auf dem Flur auf und ab. Ruhelos, angespannt wie eingesperrte Tiere in ihren Käfigen. Keine Ahnung, ob eine Maus in einem Käfig an die Mäusewelt oder der Zirkuslöwe an die Savanne denkt, an die heiße Sonne oder das Wasserloch, an dem er seinen Durst stillt, an den Wind, der durch seine Mähne streift, wenn er der Antilope nachjagt. Aber ich denke bei meinen Spaziergängen in der abgedunkelten Zelle oft an die Berge, auf die ich als Kind gestiegen bin, an grüne Almwiesen und ich rieche förmlich das Gras. Es heißt, wer einen Tag wirklich gelebt habe, der könne 100 Jahre in einem Gefängnis überleben. Nur wollen die wenigsten 100 Jahre in einem Zuchthaus zubringen. Irgendwie will doch jeder wieder ein Leben außerhalb der Gefängnismauern führen. So wie Luis. Er lebt an dem einen Ende des 78 Schritte langen Flures. Und ich am anderen Ende. Dazwischen 7 weitere Leben. Männer zwischen Mitte 30 und Mitte 70. Jeder in seiner eigenen, einzigartigen Welt lebend. 9 Schicksale über Jahre auf engstem Raum vorwiegend nebeneinander herwohnend. Die allermeisten schon 10, 15 oder 20 Jahre hinter Gittern. Jetzt angekommen am Ende ihrer Laufbahn. Viele auch am Ende ihres Lebens. So sitzen sie nun in der Sicherungsverwahrung. Die Haft nach der Haft. Heder hat hier seine normale Gefängnisstrafe längst abgesessen, hat also schon viele Jahre für das gebüßt, was er getan hat. Allerdings gelten alle, die hier leben, in den Augen der Justiz als Gefahr für die Allgemeinheit, weshalb man sie nicht freilässt. Wem möchte man dieses mitunter verdenken? Da ist beispielsweise einer, er wurde nach langjähriger Therapie freigelassen. Denn die Gutachter gingen davon aus, dass er endlich gelernt hat, seine sexuellen Wünsche zu beherrschen. Kein Jahr später saß er wieder in Haft. Er wurde dann ein weiteres Mal wegen eines Sexualverbrechens zu einer Haftstrafe und zur Sicherungsverwahrung verurteilt. So wie rund 70-80% der anderen Sicherungsverwahrten. Aber es gibt auch Menschen, die wegen Körperverletzung einsitzen, Raubes oder wegen Drogenhandel. Und ich denke auch an Frau F. in Schwäbisch Gmünd. Sie wird im Spätsommer ihre Sicherheitsverwahrung antreten müssen, weil sie vor rund 6 Jahren einen Supermarkt angezündet hatte. Nicht zu vergessen Frau K. in Norddeutschland. Sie war zur Sicherungsverwahrung verurteilt worden, weil sie Sex ohne Kondom hatte. Da sie HIV-positiv ist, hätte sie die Männer davon informieren müssen. Sie hatte niemanden angesteckt, aber dennoch verurteilte sie das. Eine Strafe von wenigen Jahren plus Sicherungsverwahrung. Wie dem auch sei, so reiht sich eine Zelle an die nächste und ein Leben an das nächste. Viele sind in ihrer Gedankenwelt gefangen, ohne Kontakte in die Welt vor den Mauern, bauen sie sich eine Fantasiewelt zurecht, träumen vom Millionengewinn im Lotto oder spielen ihre kleinen Intrigenspielchen, um sich selbst als wirkmächtig zu erleben. Angesichts einer Situation, in der sie im Grunde weitestgehend ohnmächtig sind. Und weil sie in ihrem Leben oftmals nicht gelernt haben, auf solidarische Weise miteinander umzugehen. Dabei sind dann die Knäste am schlechtesten geeigneten Orte, um so etwas zu lernen.